Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Gemessen an den Kochshows und an den hochpreisigen Restaurants, die man überall findet in unserem Land, müsste uns Deutschen Essen extrem wichtig sein. Gemessen aber an dem, was wir in Kitas und Schulen unseren Kindern an Gemeinschaftsverpflegung auf den Teller legen, da merken wir doch, Essen scheint uns eigentlich recht wenig zu kümmern, so wie das manchmal aussieht. Das Ergebnis ist, dass von den 3 Millionen Schülerinnen und Schülern, die einen Anspruch auf Schulverpflegung hätten, nur die Hälfte in die Mensa geht. In höheren Klassen sind es nur 30%. Die übrigen, da würde man sich einer Illusion hingeben, wenn man denkt, die würden alle zu Hause wunderbar gesund bekocht werden. Dem ist nicht so. Da ist oft Chipstüte dann das Mittagessen. Nun bemerken wir gleichzeitig, dass immer mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig sind. Das heißt, wir sollten uns dringend mit Schul- und Kita-Essen beschäftigen. Und das tun wir heute hier im Gespräch. Auf Ihre Erfahrungen mit dem Essen der Kinder und Ihren Tipps, wie kann das besser werden, bin ich sehr gespannt. Mein Name ist Katrin Heise und ich sage Ihnen gleich unsere Telefonnummer, unter der Sie sich hier im Gespräch beteiligen können. Das ist die 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich habe natürlich auch Expertinnen zum Thema. Im Studio begrüße ich Anja Schermer. Sie ist Geschäftsführerin der Sarah Wiener Stiftung. Sarah Wiener, die bekannte Köchin, übrigens auch mit einer Kolumne hier in Studio 9 bei uns vertreten. Frau Schermer, schönen guten Tag.
Guten Morgen, Frau Heise.
Sagen Sie mal ein paar Worte, welches Ziel die Sarah Wiener Stiftung eigentlich verfolgt, genau.
Genau, unsere Stiftung wurde 2007 von Sarah Wiener gegründet und unser Kern unserer Arbeit ist die praktische Ernährungsbildung für Kinder.
Praktische Ernährungsbildung?
Genau, das heißt, dass wir uns dafür einsetzen, dass Kinder verantwortungsbewusst, vielseitig und ausgewogen sich ernähren können und das von klein auf.
Also sich selber auch so ein bisschen selber merken, was sie essen wollen.
Genau, und wir machen das, indem wir nicht direkt selber als Stiftung mit Kindern kochen, sondern wir bilden bundesweit pädagogische Fach- und Lehrkräfte im Kita- und Schulbereich darin aus und wir motivieren sie darin, mit Kindern zu kochen. Weil wir sagen, das hat eine nochmal nachhaltigere Wirkung, wenn die Personen, die in einem täglichen Umgang mit Kindern sind, dafür sensibilisiert und motiviert sind, wieder ernährungsbezogene Bildungsarbeit zu machen.
Wie kommen Sie auf die Kinder? Die Schulen wenden sich an Sie, die Kitas? Oder?
Genau, also wir wenden uns sozusagen direkt an Träger und an Einrichtungen.
Sie gehen auf Träger zu.
Genau, und wir haben aber auch die Möglichkeit, dass sich bei uns direkt auf der Homepage Pädagogen und Erzieher direkt anmelden können für Fortbildungstermine.
Dann haben Sie ja viel mit Kindern zu tun. Was ist denn so die Beobachtung? Wie ist denn tatsächlich, wie ernähren die sich? Ich meine, das ist, kann man jetzt jeder unterschiedlich, aber genau. So im Großen.
Also generell sehen wir eigentlich, dass Kinder extrem offen sind für Lebensmittel. Das heißt, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, selber Lebensmittel kennenzulernen, damit zu arbeiten, dann haben wir auch mit Kindern, die eine gegebenenfalls sehr beschränkte Auswahl aktuell an Lebensmitteln haben, die sie essen, einen guten Zugang doch dazu, wieder mit anderen Lebensmitteln in Berührung zu kommen, die kennenzulernen und dadurch auch wieder ihr Repertoire an Lebensmitteln, die sie essen und Gerichten, die sie kennen und die sie gerne essen, Schritt für Schritt zu erweitern. Das heißt, es ist ein sehr guter Zugang, mit Kindern im Kochen zu arbeiten und dadurch dann auch wieder die Neugierde und auch die Lust und auch den Genuss und den Spaß und die Freude zu wecken, sich mit auch unbekannten Gerichten und Lebensmitteln auseinanderzusetzen.
Also es muss nicht immer die Gurke sein.
Nein, muss es nicht. Aber auch die zu entdecken kann spannend sein.
Kann man nämlich auch anders noch essen als in Scheibchen wahrscheinlich. Genau. Da lernen wir wahrscheinlich heute auch noch eine ganze Menge. In Hamburg ist uns Professor Dr. Ulrike Ahrens-Azevedo zugeschaltet. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, hat lange Jahre an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg Ernährungswissenschaften gelehrt mit Schwerpunkt Gemeinschaftsverpflegung. Schönen guten Morgen nach Hamburg.
Schönen guten Morgen.
Die jüngste Studie Ihrer Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, hat sich ja mit Schulessen befasst. Ganz aktuell zu denen sind ja auch gerade die Ergebnisse vorgestellt worden, Anfang der Woche mit doch überraschenden Ergebnissen, was so Kosten eigentlich von gutem Schulessen angeht. Wollen wir auch nachher noch ein bisschen genauer drüber reden. Vorab möchte ich Ihnen mal die Frage stellen, wie wichtig ist tatsächlich der Deutschen Gesellschaft eigentlich die Verpflegung in Schulen und Kitas, weil Sie kümmern sich ja auch um Seniorenheime, Sie kümmern sich vor allem aber auch um Diabetiker, Sie haben so viele Themen. Wie wichtig ist tatsächlich die Schulernährung?
Also die Schulernährung ist einer der großen Bereiche, die wir, wenn Sie so wollen, beackern. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist ja eine wissenschaftliche Fachgesellschaft und wir stehen für die Ernährungsempfehlungen und zwar einmal lebensmittelbezogen, aber selbstverständlich eben auch nährstoffbezogen. Und wir haben relativ frühzeitig begonnen, schon Anfang 2003 uns mit entsprechenden Settings zu beschäftigen.
Settings?
Settings, das waren die Lebenswelten und angefangen haben wir mit den Kindertagesstätten und später kamen dann eben die anderen Lebenswelten mit dazu. Inzwischen ist es so, dass wir im Rahmen von INFORM, dem Nationalen Aktionsplan, uns in der Tat Kitas anschauen, Schulen anschauen, Senioreneinrichtungen anschauen, aber eben auch Krankenhäuser beispielsweise oder Reha-Kliniken, auch Essen auf Rädern.
Weil nämlich tatsächlich bei dem Wort Gemeinschaftsverpflegung hat ja jeder so seine Assoziationen und das sind meistens zugegebenerweise keine guten Jugendherberge, dünner Tee, Krankenhausessen, halb verkochtes, halbwarmes Gemüse. Und irgendwo dazwischen, würde ich sagen, ist ja Schul- und Kita-Essen auch angesiedelt. Wie groß ist da die Bandbreite des Angebotenen, wenn Sie mal so einen Überblick versuchen?
Also wir messen das ja immer an einem Bereich, der bereits in der Gemeinschaftsverpflegung sehr weit fortgeschritten ist, nämlich an der Betriebsgastronomie. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was Betriebe bieten ihren Mitarbeitern, dann wäre das natürlich schön und das ist so eine Vision von mir auch, dass wir irgendwann mal in der Kita- und Schulverpflegung an diesen Standard herankommen. Das wäre sicherlich im Sinne des Erfinders. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich gerade im Bereich von Kita und Schule eben auch einen großen Auftrag haben. Sie haben das in Ihrer Anmoderation ja schon erwähnt, eben die Kinder wirklich auch gesund zu verpflegen. Und das ist dann im späteren Alter vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, obwohl wir eben auch sagen, auch für die Betriebsgastronomie sollte ein gesundheitsförderliches Essen angeboten werden.
Und das ist natürlich die große Frage, Frau Schermes, was macht ein Essen lecker und gesund?
Das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Punkte, die.
Aber die müssen ja vereint werden, wenn man es essen will.
Genau. Ich glaube, dass sozusagen es ganz wichtig ist, dass wir bundesweit Standards haben im Kita- und Schulbereich und dass sozusagen jetzt auch die Studie, die vorgelegt worden ist, da ein richtiger Meilenstein ist. Und jetzt aber nochmal zu schauen, was macht eigentlich für Kinder aus der Perspektive der Kinderessen gesund? Viele Kinder, wenn man sie fragen würde, oder das tun wir auch in unserer Arbeit, die wissen ganz genau, welche Sachen gesund sind.
Ja?
Ja, also man würde, wenn man ihnen auch das Gemüse und Obst zeigen würde, würden sie das sehr genau wissen. Die Frage ist dann immer, was assoziieren sie unter gesund? Wenn man sagt, das ist aber jetzt eine gesunde Gurke oder eine gesunde Karotte, dann ist das für viele Kinder erstmal okay, mit gesund verbinde ich erstmal, das schmeckt mir nicht immer. Und deswegen arbeiten wir eigentlich mit der Begrifflichkeit ungesund und gesund in unserer Arbeit nicht, sondern wir stellen alle Lebensmittel ohne dieses Label vor und weil wir auch sagen, gesund ist zu einem bestimmten Maß oder von unserer Einstellung her auch etwas, was frisch, was selbstgekocht ist, was saisonal ist, was sozusagen ausgewogen und sich vielseitig zu ernähren und erstmal überhaupt wieder sich damit auseinanderzusetzen, was kann eigentlich auch gesund für mich bedeuten, auch zu spüren, wann habe ich Hunger, weil all das sind Dinge, die auch dazu führen, dass wir eine gesunde Einstellung zu dem Essen haben, was wir sozusagen auch teilweise vor die Nase gesetzt kriegen, aber auch überhaupt wieder fähig zu sein, das auch selbst beurteilen zu können, also auch geschmacklich beurteilen zu können. Das sind ganz viele Dinge, die da reinspielen.
Frau Ahrens, also Widow, Sie müssen natürlich von der deutschen Gesellschaft her, können Sie jetzt nicht auf jedes Kind einzeln eingehen, sondern Sie setzen, und das ist ja auch gut so, Standards. Sie haben Standards erarbeitet, nach denen sich jetzt gerade Anbieter von Gemeinschaftsessen orientieren sollten, sage ich mal so vorsichtig. Welche Standards können Sie da so ein paar Grundflöcke einsetzen?
Also wir haben, was die Lebensmittel oder das Lebensmittelangebot angeht, eigentlich über alle Standards grundsätzlich gesagt, also einmal bei jedem Mittagessen, wenn das angeboten wird, eben entsprechend Salat oder Gemüse. Das ist so eine der Richtlinien. Die zweite ist eine Kohlenhydratkomponente. Das kann dann Kartoffeln sein oder eben Nudeln und Reis. Und es wäre gut, wenn ein Teil von Nudeln und Reis dann eben auch in der Vollkornvariante angeboten wird. Darüber hinaus sagen wir, pro Woche reichen maximal 2 Mal Fleisch und 1 Mal sollte Seefisch angeboten werden in der Woche und 2 Mal eben Milchprodukte und 2 Mal Obst. Das ist so grob die Regel, die sich ergibt aus den Lebensmittelhäufigkeiten. Und das ist auch nicht sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Lebenswelten.
Jetzt ist das aber ein Standard und ich habe es deswegen so vorsichtig gesagt, weil es natürlich nicht verpflichtend sein kann, sondern eigentlich...
Also eigentlich das sollte
vielleicht verpflichtend sein, aber das sind wir nicht. Ne?
Das wäre natürlich eines unserer Anliegen auch. Wenn man jetzt in den politischen Rahmen reinschaut, dann stellt man fest, okay, im Koalitionspapier steht tatsächlich die Verbreitung der Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber sie sind nach wie vor nicht verpflichtend. Und es wäre schön und wir arbeiten natürlich auch dran, wenn da ein Verständnis bestünde, zu sagen, das ist so eine Anforderung, wenn man die umsetzt, dann hat man zumindest mal eben die Garantie dafür, dass den Kindern etwas Gesundheitsförderliches angeboten wird. Und das ist ja schon mal ein Schritt nach vorne, gerade wenn ich mir die Ernährungssituation bei Kindern und Jugendlichen im Moment in Deutschland anschaue.
Heute geht es ums Essen, nicht um unser Essen auf dem heimischen Familientisch, sondern um das Gemeinschaftsessen, vor allem um das Essen unserer Kinder, nämlich in Kita und Schule, denn da müssen wir ja mal ganz realistisch sein, da sind sie meist und da essen sie auch am allermeisten. Wie kann dieses Essen besser werden? Anja Schermal, die Geschäftsführerin der Sarah Wiener Stiftung und Ulrike Ahrens-Azevedo, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sind unsere Expertinnen. Unter der Nummer 0800 2254 2254 können sich alle Hörerinnen und Hörer beteiligen. Frau Ahrens-Azevedo, wir haben jetzt eben schon 2 Mal die gerade in Mitte der Woche vorgelegte Studie oder Anfang der Woche vorgelegte Studie Ihrer Gesellschaft erwähnt. Auf dem großen Kongress, was Schulessen anging, der erste Bundeskongress fand hier in Berlin statt und da haben Sie die Studie vorgelegt und da ging es ums Thema Geld. Durch staatliche Subventionen zahlen Eltern zwischen 2,50 Euro und 3,50 Euro. Und dann wird natürlich noch zugeschossen auf dem Bundeskongress. Haben Sie herausgefunden oder vorgestellt, für 4 Cent mehr, 4 Cent mehr, könnte man viel gesündere Ernährung anbieten. Das ist eine erstaunliche Zahl.
Ja, das ist ein Ergebnis, was sehr spezifisch ist und was auch spezifisch untersucht worden ist. Also der Hintergrund für diese Aussage ist schlicht und ergreifend, dass einmal geschaut wurde, wie sieht es aus, die Kosten bei einem sogenannten konventionellen Speiseplan und wie sieht es aus, wenn ich einen gesundheitsförderlichen Speiseplan umsetze, der eben die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch berücksichtigt. Deswegen sehr spezifisch, weil wenn man sich die anderen Posten anschaut und auch die Kosten insgesamt, dann stellt man natürlich fest, dass Qualität seinen Preis hat und dass wir sehr viel höher liegen, als es so viele eben auch annehmen und als in der Regel eben die Eltern bezahlen. Das heißt, wir haben also ein hohes Maß an Subventionen innerhalb der Schulverpflegung von Seiten der Schulträger und auf der anderen Seite sind es dann zum Teil eben auch Kommunen oder Schulträger selbst, die nochmal direkt auch mit subventionieren, das heißt zum Beispiel eben das Ausgabepersonal mitfinanzieren oder aber eben auch einen direkten Zuschuss geben, also beispielsweise ist das in Berlin so. Insofern ist diese Aussage wirklich nur bezogen auf die Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards.
Da hat auf jeden Fall aber erstmal ja einen Motivationsschub vielleicht ausgelöst, also es ist jetzt nicht, wir müssen nicht immer auf die Kosten gucken, beziehungsweise wir können nicht immer die Kosten ins Feld führen und sagen, deswegen klappt das mit der gesunden Ernährung nicht, oder Frau Schermer? Also hat es Ihnen nicht zum Beispiel ja auch erstmal Mut gemacht, so eine Zahl?
Auf jeden Fall hat es Mut gemacht. Ich finde es schön, dass wir jetzt nicht Diskussion über die 4 Cent führen, sondern eher vielleicht dahin gehen, zu sagen, dass wir darüber diskutieren müssen in Deutschland, was ist uns eigentlich gesunde Ernährung wert für unsere Kinder und auch dann zu sagen, wenn wir auf Qualität in der Schulverpflegung, in Kita-Verpflegung setzen, dann müssen wir da rein investieren und auch schauen, wie das am besten möglich ist. Aber es ist erstmal total schön zu hören, dass prinzipiell, wenn man einmal grundsätzliche Standards einführt, das Argument, das können wir uns nicht leisten, meisten etwas entkräftet worden ist.
Wir haben jetzt natürlich einige Hörer, die jetzt schon in der Warteschleife sitzen. Davon will ich jetzt gerne Ralf Hoffmann rannehmen. Schönen guten Morgen, Herr Hoffmann.
Ja, guten Morgen.
Vielleicht stellen Sie das Radio noch ab, dann hören wir uns nicht alle dreimal. Das wäre noch ganz schön. Was haben Sie für Erfahrungen mit Kita und Schulessen oder welche Idee dazu?
Durchaus. Als Lehrer hatten wir auch eine Schulspeisung oder Angebote aus einer Bar. Das ist für mich ein Randthema. Wenn Sie jetzt zum Beispiel von Standards reden und für eine gesunde Ernährung, dann würde ich mal nicht nur auf die Zusammensetzung der Ernährung achten oder auf das Angebot, sondern auch auf die Gepflogenheiten, Nahrung zu sich zu nehmen.
Und das meinen Sie allgemein, nicht nur in der Schule?
Ich meine das also auch für die Schule, besonders, weil wenn Sie jetzt das Thema ansprechen. Wenn man Nahrung nur anbietet, dann bleibt es eine Ware wie auf dem Supermarkt oder wie auf dem Flohmarkt. Für die einzelne Person, für die Schüler, aber besonders eben auch in seinem Jugendalter, Kindesalter, wenn dann die Nahrung für ihn, für den Säugling, angeboten wird, je nach eigener Stimmungslage. Also wenn er rumquengelt, dann kriegt er die Brust. Dann wird Nahrung für ihn zum Stimmungsstiller oder zum Bedarfsdecker. Aber nicht, weil der Körper den Bedarf hat oder weil das Verdauungssystem diesen Bedarf hat, sondern weil irgendwie im Gehirn gerade eine Stimmung ist, sodass der Ausdruck zum Stillen bringen ja auch angebracht ist.
Sie wollen uns anregen, darüber nachzudenken, warum wir eigentlich Nahrung oder was Nahrung noch bedeuten könnte, damit wir die Art und Weise, wie wir jetzt gerade, weil wir ja über Schulessen sprechen, Schul- und Kita-Essen, wie wir den Kindern Nahrung nahe bringen oder worauf wollen Sie hinaus?
Ich darf gleich noch eine These aufstellen.
Ja.
Wenn man dem Kind in der Schule eine Regelmäßigkeit anbietet, also immer nur um 10 oder um 12 oder je nach Tagesschule, dann wird das vielleicht besser, als wenn man ihm eine Dauerbar für jede Pause zuständig und er hat dann auch noch sein Snackbrot in der Tasche und sein Bonbon und so weiter. Diese Einrichtung auch eines Biorhythmus für den Magen muss frühzeitig begonnen werden und zwar vielleicht sogar schon dort, wo eine Mutter die 4 Stunden Stillung einrichtet und nachts eben wirklich auch dann sagt, 8 Stunden Pause. Ja. Dann kann der Organismus sich oder auch der Kopf eines Menschen darauf einstellen.
Herr Hoffmann, Ihre These haben wir, glaube ich, verstanden. Die können wir ja gerne hier mal eben in den Raum stellen. Dankeschön dafür. Also die Regelmäßigkeit, auf die bezog sich Herr Hoffmann jetzt besonders. Frau Schermer, wie sind da so Ihre Erfahrungen?
Was jetzt die Regelmäßigkeit angeht, da erfahren ja die Kinder in der Schule insbesondere sehr strikte Zeiteinteilungen, in denen sozusagen Nahrung zugenommen wird durch die Pausenzeiten und die Mittagszeiten. Ich würde dennoch ein Plädoyer halten, auch auf die Bedürfnisse der Kinder zu achten, wann sie Hunger haben und auch wie viel Zeit man ihnen gibt zu essen. Das ist nämlich auch im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, der Mittagsverpflegung ein ganz großes Thema in den Einrichtungen selber, mit dem auch viele Personen, Lehrer und auch Personen im Hort auf uns zukommen, inwiefern überhaupt Zeit zum Essen gegeben ist. Weil einmal ist es ja etwas, dass sich Kinder an einen bestimmten Rhythmus gewöhnen. Das andere ist aber auch, wie viel Zeit wir unseren Kindern geben, auch Essen genießen zu können und nicht nur im Stehen in einer lauten Mensa innerhalb von sozusagen Schüben. Man kann innerhalb von 20 Minuten als die Klasse X in die Mensa rein und muss dann fertig ausgewählt und gegessen haben und das in einem Geräuschpegel und in einer Atmosphäre, die auch keinen Spaß macht.
Ja, da sind wir gleich bei dem Ganzen drumherum und da haben wir auch eine E-Mail bekommen von Dietrich Kovac, der als Koch in einer Kita arbeitet und jeden Tag für 50 Kinder kocht und ganz wunderbare Dinge schildert, nämlich, dass die Kinder sogar in die Küche kommen können, in die Töpfe schauen können, sogar, wenn es möglich ist, ein bisschen helfen dürfen. Und er plädiert genau dafür, sie brauchen dafür ausreichend Zeit zum Essen, eine gesunde Raumatmosphäre, gut gutes althergebrachtes oder gutes altersgerechtes Essen. Entschuldigung, habe ich mich verlesen. Gutes altersgerechtes Essen. Und dann wird auch ein ganzes Leben lang gut gegessen werden. Er träumt von einer Schule, in denen das Essen unter Begleitung von Schülern und Schülerinnen gekocht würde. Das wäre eine Bildungschance. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und jetzt gucken wir mal, wie die Erfahrungen in der Jetztzeit noch so sind. Ich habe Ralf Lehnert am Telefon aus Kiel, ruft er an. Schönen guten Tag, Herr Lehnert.
Ja, schönen guten Tag.
Wir haben eben von einem Traum gehört. Können Sie den Traum schon in der Wirklichkeit nachvollziehen?
Nein, überhaupt nicht. Mit einem derartigen Essen. Ich kann leider nicht besonders viel Praxiserfahrung vorweisen. Ich habe einige Jahre meinen Vater pflegen müssen und ich habe häufiger, wenn ich dann mal keine Zeit hatte oder wir keine Zeit hatten, mussten wir auf Essen auf Rädern zurückgreifen. Und was da angeliefert wurde, das war ja eigentlich eine Katastrophe. Ich habe mich regelrecht geschämt dafür, dass es dann nicht anders ging, weil es war eigentlich nur eine ein Appetit, noch nicht mal Anreger, sondern eigentlich nur eine Befriedigung für den Hunger, mehr nicht. Es war wirklich eine Frechheit und ich habe dann einfach im Bekanntenkreis mal geschaut, wer denn sonst noch in anderen Städten Erfahrung mit Essen auf Rädern hatte und das sah eigentlich überall ähnlich aus. Mhm. Erinnerte mich übrigens fatal an meine Mensa-Erfahrung, meine früheren. Was wir da an Essen bekommen hatten, das war dermaßen fantasielos, lustlos zum Teil kaum noch mit Geschmack behaftet. Wahrscheinlich vollgepfropft mit Konservierungsstoffen. Wenn ich also nach diesem Essen nachmittags noch irgendeine Vorlesung hatte oder so, ich wusste, ich habe nur noch die Hälfte mitbekommen, weil mein ganzer Körper war einfach fertig. Ich war müde und mein Magen hat wahrscheinlich auf Schwerstarbeit umgeschaltet.
Bevor unser Magen jetzt rebelliert, Herr Lehnert, schlechte Erfahrungen geschildert von Ihnen. Mal gucken, ob die sich so auch bei Studien eigentlich widerspiegeln. Frau Ahrens-Azevedo, wir haben ja jetzt viel über das Auge isst mit, die Umstände des Essens geredet. Werden die eigentlich auch geprüft bei Ihnen?
Also, wenn man den Standard sich anschaut, dann ist selbstverständlich das auch ein Thema. Natürlich kommt es darauf an, was für ein Ambiente, was für ein Umfeld gegeben ist, dass Kinder und Erwachsene selbstverständlich auch gerne in diesem Umfeld essen, dass sie Zeit genug haben, dass der Geräuschpegel niedrig ist, dass alles sauber ist. Das spielt natürlich auch selbstverständlich eine ganz große Rolle. Und dass es schmeckt, ist eines der wesentlichen Kriterien, denn ganz im Anfang hatten wir ja darüber gesprochen, dass eben immer noch viele Kinder nicht in die Mensa gehen und das hat sicherlich was damit zu tun, dass sie, und das sagen sie auch selbst, wenn man sie entsprechend befragt, dass es ihnen nicht schmeckt. Und so wie Kinder reagieren, reagieren natürlich letztendlich auch Erwachsene und das spielt sicherlich dann auch eine Rolle, beispielsweise bei Essen auf Rädern.
Herr Lehnert, danke schön, dass Sie diesen Gedanken hier noch mit reingebracht haben. Wir möchten jetzt auch noch mal von jemandem hören, der das Essen wahrscheinlich täglich genießen darf. Schönen guten Tag, ich habe Philipp Benevolenski am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Benevolenski.
Guten Tag.
Oder Herr, ist vielleicht noch übertrieben. Ich glaube, du bist ein Schüler.
Ja, das passt. Man kann mich auch einfach nur Philipp nennen.
Also Philipp, was isst du in der Schule, wenn du in der Schule bist?
Also meistens esse ich nicht in der Schule, weil ich 3 Euro, also wenn ich Nachmittagsunterricht 3 Euro habe, dann bekomme ich 3 Euro. Mhm. Und da kostet es halt jetzt 5,50 das Essen. Und dann gehe ich meistens einfach da halt 500 Meter in die Stadt.
Und holst du dann was? Was
isst du? Ein Döner oder eine Leberkässemmel.
Mhm. Und das wahrscheinlich jeden Tag abwechselnd. Wo gehst du zur Schule?
Gymnasium bei St. Stephan Augsburg.
In Augsburg. Weil wie sind die Erfahrungen, Frau Ahrens-Azevedo? Also so, wo das, was jetzt gerade geschildert wird, das klingt ja nicht sehr in dem Sinne, wie Sie es eigentlich haben wollen.
Ja, aber das ist eine Erfahrung. Also wir haben ja auch eine bundesweite Studie gemacht zur Qualität der Schulverpflegung. Und da war eines der wesentlichen Ergebnisse, dass sehr, sehr viele Schüler deswegen nicht in die Mensa gehen, weil sie halt im Lebensmitteleinzelhandel sich etwas kaufen oder eben an Kiosken und anderen Möglichkeiten. Mhm. Und es kommt dann halt tatsächlich auch immer wieder die Diskussion zu dem Thema Geld, weil natürlich ein Schüler gar nicht sehen kann, was da alles letztendlich bezahlt werden muss. Und dann ist möglicherweise
die Eltern ja wahrscheinlich,
genau,
ne? Die sind ja da gefordert.
3 Euro für eine solche Mahlzeit etwas, was die Gedanken dann entsprechend übersteigt.
Wollen wir doch den Philipp nochmal hören. Philipp, wann würdest du denn in der Schule essen? Was würdest du denn gerne essen dort?
Also wenn das 4 Euro oder so kosten würde, dann würde ich schon essen. Aber auch im Kindergarten hat das Essen, da habe ich jeden Tag gegessen. Da hat es nur 2,50 Euro gekostet und es hat auch besser geschmeckt.
Gehen wir mal weg von dem Geld. Das ist ein Thema, das ist richtig und bei dir ein großes. Aber was zum Beispiel schmeckt dir denn an Schulessen und wann schmeckt es dir gar nicht?
Also wenn es vielfältig ist. Mhm. Und es gibt halt bestimmte Lebensmittel, die ich halt nicht mag, aber sonst mag ich eigentlich alles.
Also und wenn du Lebensmittel vorfindest, die du nicht magst, dann hättest du gerne eine Auswahl, dass du an dem vorbeigehen kannst, oder?
Also früher hatten wir mal 2 verschiedene Menüs, ein vegetarisches und eins mit Fleisch.
Und das fandst du ganz gut?
Und da konnte man halt immer variieren. Wenn es eins nicht geschmeckt hat, konnte man das andere nehmen.
Mhm, genau. Ist ja eigentlich auch abwechslungsreicher, was dann da vorgesetzt wird, als jeden Tag zwischen Döner und Leberkäse zu wechseln.
Ich esse nur 2-mal in der Woche, weil ich nur 2-mal in der Woche Nachmittagsunterricht habe.
Ach so, okay. Und ansonsten zu Hause, da schmeckt es dir. Was kocht deine Mutter oder dein Vater, damit es dir schmeckt?
Meistens kocht sie irgendwas und wenn es mir halt nicht schmeckt, muss ich mir selber was machen.
Also du kannst auch selber kochen, das ist ja auch schon mal ein guter Ansatz.
Nein,
Philipp.
Ich kann nur Müsli und Spiegelei.
Also ausbaufähig, dann haben wir gleich mal eine Adresse, wo vielleicht mal in deiner Schule dann die Kurse von der Sarah Wiener Stiftung mal greifen können. Philipp, danke, dass du angerufen hast.
Ja, okay.
Tschüss.
Tschüss.
Wir haben hier die Sendung, die sich ums Schulessen, ums Kita-Essen dreht. Rufen Sie an unter der 0800-2254-2254. Wie kann Schulessen, wie kann Kita-Essen besser werden? Bei mir im Studio ist Anja Schermer, Geschäftsführerin der Sarah Wiener Stiftung und in Hamburg zugeschaltet Ulrike Ahrens-Azevedo, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und am Telefon begrüße ich jetzt Christiane Kortlang. Schönen guten Tag, Frau Kortlang.
Ja, schönen guten Tag. Also, ich kann jetzt nur, was heißt nur, aus der Erfahrung in dem Kindergarten und später in dem Hort meines Sohnes sprechen. Und der Luxus, man muss ja quasi schon sagen, der Luxus bestand mehr oder weniger darin, eine Köchin zu haben. Das gab 3 Gruppen und die Kinder, irgendein Kind wurde immer ausgewählt, dass der Köchin sagen musste, wie viele Kinder genau an dem Tag da sind. Das durfte dann in den Keller gehen zu der Köchin, bekam dann irgendeine Kleinigkeit, eine Nuss, eine Rosine, irgendwas und war so glücklich darüber, diesen Gang gemacht zu haben, weil es ist eine kleine Bedeutung. Und es gab immer nur ausschließlich fleischloses Essen und einfaches Essen und der Jahreszeit, ohne dass man so ein Gedönse gemacht hat, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sondern weil die Natur das hergibt, meinetwegen jetzt haben wir die Zeit von viel Kohl und von viel Erdgemüsen. Das gab es Jahreszeit entsprechend. Es gab auch
Darf ich ganz kurz was fragen? Weil
ja, bitte.
Bei Kohl und kleinen Kindern, das ist, können sich manche wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, zu Hause ihrem 3-Jährigen Kohl vorzusetzen. Wie haben die das denn zubereitet, dass die Kinder das auch gegessen haben? Weil das ist ja das Kochen und Anbieten ist das eine und dass es gegessen wird, ist ja nochmal was anderes.
Also das selbst zubereitete, ich weiß jetzt nicht, woher da dieses Ammenmärchen kommt. Man hat ja den Blumenkohl und die Kinder werden ja auch nicht vollgestopft nur damit, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, sondern wir haben ja auch leichtere Kohls, China-Kohl oder sonst irgendwas. Und es war aus dem biodynamischen Anbau in der Regel. sodass da auch die Einflüsse schon mal ganz andere waren. Und auch die Kinder natürlich, wenn ihnen irgendwas nicht schmeckte oder es irgendwelche ärztlichen Diagnosen gab oder so, dann mussten die so etwas auch nicht essen. Mhm. Aber nochmal, auch Hülsenfrüchte, da fängt man mit Linsen an, die sind gut bekömmlich für die Kinder und einfaches Essen, was auch mit einer guten, soll nicht esoterisch sein, aber mit einer guten Energie rüberkommt. Und das hat man, glaube ich, ein bisschen zugunsten von naturwissenschaftlichen Messwerten, was hier und da und dort und drinne ist, ein bisschen aufgegeben, was ich sehr schade finde. Und noch ein Satz oder noch eine Sache, wenn ich gehört habe, andere Mütter fragen, ja, und was gab es denn heute zu essen und hat dir das denn geschmeckt? Das ist für Kinder eine Belastung, so eine Frage. Das wollen die gar nicht wissen. Die haben anderes, interessanteres erlebt als das, was da nun an Essen, was eine Vereinnahmung eines Außen, ne? Also das ist ja eine Nahrung von außen nach innen. Das ist nicht so wichtig, den Müttern mitzuteilen, als das, was wirklich erlebt wurde.
Das ist ein interessanter Gedanke, Frau Kortlang, den Sie da haben. Also, dass man eben dadurch, dass man das Essen vielleicht immer zum Thema macht, es auch so ein bisschen problematisiert und dem Kind dann erst überhaupt was in den Kopf setzt, was es vorher gar nicht gehabt hätte.
Ja, weil noch in dieser, also diese Kluft auch, die wir haben, einerseits mit den Kindern in den Einzelfamilien und wo Mann, Frau gerne das Beste und so weiter für sein Kind hätte. Und andererseits wissen wir sind in einer Massengesellschaft. Das sagte, glaube ich, Ihre Dame im Studio auch, wo eben ganz viele Portionen dargeboten wird. Das finde ich auch eine Schwierigkeit, eine Herausforderung. Mhm. Da muss auch noch weiter gedacht und gehandelt werden.
Da werden wir jetzt weiter dran langdenken. Da vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Kortlang. Und ich nehme den Gedanken von Frau Kortlang gerade mal auf. Also sie hat jetzt die Erfahrung einer Köchin direkt vor Ort geschildert. Hatten wir eben auch schon eine Mail von jemandem, Frau Ahrens-Azevedo. Es gibt ja noch ganz andere, ich meine, die Schulküchen sind ja meistens mehr als 50, 60 Kinder. Es sind 200, es sind zum Teil 800 Kinder. Was haben Sie da was für Anbieter, wie kommt das Essen da auf den Tisch?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Schulen, in denen vor Ort gekocht wird und die auch entsprechend flexibel sind. Es gibt andere Schulen, wo das Essen angeliefert wird. Wir sprechen da von Warmverpflegung, also meistens in entsprechenden Behältnissen und es wird dann in einer zentralen Produktionsküche produziert und dann an die Schulen oder die Kitas ausgeliefert. Es gibt aber auch noch Tiefkühlkost, die dann allerdings regeneriert werden muss vor Ort. Und es gibt natürlich
regeneriert heißt einfach warm gemacht?
Genau. Und es gibt natürlich auch Kühlkost. Da sind die unterschiedlichen Temperaturen dann vorhanden. Auch diese muss eben vor Ort nochmal wieder erwärmt werden.
Heißt das jetzt eigentlich, also so als Eltern oder die zu Hause vielleicht selber kochen, denkt man im ersten Moment immer, dass selber kochen vor Ort ist das Allerbeste?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie es gemacht wird. Also Voraussetzung ist eigentlich für alle diese Angebotssysteme eine professionelle Leistung des Anbieters. Das heißt, wenn der weiß, was er macht, wenn der Rezepturen gut drauf hat, wenn der kindgerechte Angebote machen kann, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und was natürlich ein Problem ist, also gerade im Bereich der Warmverpflegung, da wird ja zum Teil eben dann sehr lange oder entstehen sehr lange Transportzeiten. Wenn die über 3 Stunden sind, das sagt dann auch unser Standard, dann ist natürlich die Sensorik des Essens eine ganz andere. Also das Beispiel wurde eben gebracht vom Blumenkohl. Der sieht nach 3 Stunden ganz fürchterlich aus und dann mag ihn auch kein Kind mehr essen.
Dann ist es vielleicht besser, ihn eingefroren zu haben, vorgekocht, eingefroren und dann
wieder. Ja, das sind auf jeden Fall dann bessere Methoden, also sowohl im Kühlkostbereich als eben auch im Tiefkühlbereich. Wenn man dann hingeht und vor Ort wieder aufwärmt, dann ist das sehr viel kürzer und natürlich ist das Produkt dann auch noch heiß.
Ich wollte nur darauf hinaus, weil natürlich so Kosten-Nutzen-Effekt, gerade auch bei, man weiß, es wird eigentlich erst kostengünstig, wenn man für viele kocht, oder Frau Schermer?
Ja, das hat auch die Studie von Frau Acevedo gezeigt. Was man aber trotzdem auch nochmal, glaube ich, die Diskussion anregen sollte, ist natürlich ist, wenn jetzt auf eine reine Kosteneffizienz geguckt ist und man nur kleinere Portionanzahlen hat, dann stellt sich natürlich bei der Kostenfrage, ist es dann nicht deutlich teurer, dort vor Ort zu kochen? Und das ist häufig auch der Fall so. Trotzdem hat das ja einen Wert für sich, einen zusätzlichen Wert, wenn man in Einrichtungen vor Ort nochmal guckt. Das wurde ja eben auch sehr schön geschildert, dass Kinder mit einbezogen werden können, dass Kinder auch wieder sehen, dass das Essen zubereitet wird, dass das sozusagen nicht fertig auf dem Teller landet, sondern dass da ein Prozess hintersteht. Und die Diskussion darum, soll es noch weiter, auch wenn es teurer ist, Küchen in Kindergärten und Schulen geben, finde ich eine, die auch durchaus nochmal zu führen ist. Ich kenne auch einige Träger, mit denen wir in der Stiftung zusammenarbeiten, die insbesondere im Kita-Bereich sagen, wenn es jetzt gerade um Neubau von Kindergärten geht, dass sie wieder fest eine Küche einplanen, weil ihnen sozusagen auch in dem Leitbild, was sie entwickelt haben für ihre Einrichtung, das Thema Ernährung und Essen nochmal eine ganz besondere Rolle spielt.
Das heißt, das war jahrelang nicht der Fall?
Also ich glaube, es hat jahrelang in vielen Einrichtungen Küchen gegeben, aber auch in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, im letzten 10 Jahren hat auch die Bewegung dahinter gekommen, dass viele Küchen sozusagen aus unterschiedlichen Gründen sozusagen kaltgestellt worden sind. Dann natürlich auch nochmal die betriebswirtschaftliche Fragen sich stellen. Wie kann man eigentlich damit umgehen? Und die Diskussion, inwiefern wollen wir eigentlich, wenn wir uns was wünschen dürften, auch wieder wirklich Küchen in all unseren Einrichtungen haben oder in vielen mehr Einrichtungen, die finde ich eine wichtige Frage und auch zu diskutieren.
Wir dürfen uns heute was wünschen, nämlich besseres Essen in Kita und Schule. Da haben wir jetzt einen Fachmann am Telefon, nämlich Marius. Schönen guten Tag, Marius.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also, ich wollte auch sagen, in unserer Schule ist es halt ziemlich nervig, weil da gibt es nur ungesundes Zeug. Also, da gab es mal einen Salat, aber den haben sie jetzt aus dem Sortiment genommen.
Ach komm, weil den keiner gegessen hat oder weil, warum? Kannst du das erklären?
Keine Ahnung, der ist da halt nicht mehr zum Kaufen.
Und was gibt es jetzt stattdessen?
Da gibt es halt nur noch Pizza, Burger, Pommes, Widgets.
Da würden jetzt viele Kinder sagen, da möchte ich essen gehen, dir schmeckt das nicht.
Doch, das ist schon lecker, aber die sollten da halt auch mal was anderes anbieten.
Du weißt, dass es eben nicht so gesund ist auf Dauer.
Ja.
Was würdest du dir wünschen? Du kannst jetzt mal eine Wunschliste abgeben.
Zum Beispiel, dass es da angebratenes Fleisch mit ein bisschen Brokkoli und Kartoffelbreigelb oder so.
Ja. Sag mal, ist das eine Küche, die das austeilt oder ist das, wie kriegst du dein Essen da?
Da muss man sich halt bei so einer Cafeteria anstellen.
Ach so, also das ist jetzt kein Automat, aus dem ständig Hamburger und Cheeseburger kommen, sondern das
aber
ist tatsächlich das
Angebot. Automaten gibt es da auch, Süßigkeiten, Automaten.
Oh, gut. Marius, also du hast uns hier nochmal ordentlich Motivation gegeben, anzuregen, doch auch andere Art der Schulverpflegung anzubieten, weil selbst
weil
wenn...
man merkt dann halt auch im Unterricht, man fühlt sich einfach so voll und...
Und müde wahrscheinlich, ne?
Ja.
Dankeschön, Marius, für das, was du gesagt hast. Frau Schermer möchte dir gleich darauf antworten.
Ich wollte einfach noch eine Frage stellen. Ich wollte dich fragen, ob du die Möglichkeit hast, auch irgendwo zu sagen, was du dir wünschen würdest.
Nee, das gibt's da nicht wirklich. Also man kann da bei der Schule irgendwie was machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Da muss man irgendwie in die Website und dann... da anrufen und das halt an Arbeitstagen und so.
Und eure Lehrer könnt ihr nicht ansprechen?
Naja, die sagen halt, die sollen das, was da so gibt, nicht kaufen, aber ansonsten gibt es da keine große Auswahl.
Da müsste man doch tatsächlich ein bisschen mehr von Lehrkraftseite eigentlich ein Engagement oder erwarten, Frau Arendt-Acevedo?
Das würde ich doch meinen. Also ich würde als erstes immer die Lehrkräfte ansprechen und dann spricht man mal die Schulleitung an und die muss sich doch darum kümmern.
Marius, vielleicht bittest du deine Mutter oder deinen Vater beim nächsten Elternabend das Thema doch nochmal ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Vielleicht haben die anderen Eltern da auch was zu tun. Ne? Dankeschön für deinen Anruf. Das war jetzt mal eine gute Erfahrung. Also eben nicht gute Erfahrung, aber gut, dass du angerufen hast mit dieser Erfahrung. Ja. Danke, Marius. Wir haben jetzt, glaube ich, auch noch ganz andere Erfahrungen vielleicht, um uns wieder aufzubauen. Susanne Beskam, schönen guten Tag.
Guten Tag, hier ist Susanne Beskam aus Kornwestheim.
Was haben Sie für Erfahrungen mit Gemeinschaftsküchen?
Also ich bin Erzieherin in einer Kita, in einer evangelischen Kita in Stuttgart. Und es ist schon eine relativ alte Einrichtung. Und wir haben, seit es die Einrichtung gibt, bis heute noch eine eigene Küche und Köchin. Und ich habe halt erlebt, also ich erlebe jeden Tag, wie gut und vielfältig dieses Essen ist. Also allein schon auch, weil unsere Küche zum Beispiel auch auf demselben Stockwerk ist wie die pädagogischen Räume. Das heißt, die Kinder riechen und kriegen alles mit, was in der Küche passiert. Und werden auch zum Teil mit eingebunden, soweit es eben nach den Hygienevorschriften möglich ist. Ich finde einfach diese Diskrepanz extrem, wenn ich lese in der Presse immer wieder Artikel über gesunde Ernährung und worauf Kinder achten sollten oder wie man die ernähren sollte und so weiter. Und dass dann aber, wie Ihre Studiogast schon erzählt hat, dass es seit 10 Jahren mindestens diesen Abbau von Küchen in Kindertageseinrichtungen gibt, die auch neu gebaut werden, was ich echt fatal finde. Dass es da wirklich einfach keine Personal, also natürlich die Personalkosten das Höchste sind, also die Preise, die, denke ich, die Nahrungsmittel darstellen, das ist der kleinste Teil. Aber um die Personalkosten zu sparen, werden eben einfach keine Köchinnen mehr eingestellt. Und diese Diskrepanz zwischen diesen einerseits Diskussionen in der Presse und überall oder jetzt eben auch hier heute und der Wirklichkeit, ja, finde ich unmöglich, ja, muss ich echt sagen. Ich reg mich da richtig drüber auf.
Ja, hier im Studio wird auch genickt. Die gleichen Gefühle überwältigen uns hier quasi auch. Dankeschön, Frau Betzka.
Danke.
Eine andere Erfahrung kann uns, glaube ich, Dora Rapsilber-Kurt schildern. Scheiße? Nein, das haben wir jetzt nicht gehört. Frau Rapsilber-Kurt.
Ja, bin ich drauf?
Ja, Sie sind drauf.
Okay. Ja, also ich bin Lehrerin gewesen und als solche wollte ich Auslandserfahrung machen und hatte Gelegenheit, nach Japan zu gehen und an Grundschulen Kunsterziehung zu hospitieren. Und nachdem die Vorbehalte ausgeräumt waren gegen die überheblichen Leute aus dem europäischen Raum, haben die Japaner sich mir geöffnet und ich durfte also auch das weitere Schulleben mit ansehen.
Und dazu gehört auch das Schulessen offenbar.
Und jetzt geht es um Schulessen und da habe ich doch sehr gestaunt und über die grundlegend unterschiedliche Einstellung in Deutschland und in Japan zu den Kindern. In Japan ist der Grundsatz, die Kinder müssen gesund aufwachsen, gesund ernährt werden, wobei man in Deutschland immer darauf achtet, wo es am billigsten ist. Und dort, dann habe ich eben gehört, es wird an jeder Schule eine Diätköchin eingestellt, die also für das Mittagessen ein Menü zubereitet, das also aus Suppe und Hauptgericht und einer Nachspeise besteht. Dann ist ein Glas Milch dabei, das hat man dafür gesund gehalten. Auf jeden Fall, und der Staat unterstützt diese Maßnahme und die Eltern zahlen eben einen zusätzlichen Beitrag von umgerechnet etwa 30 D-Mark im Monat. Also damals war es noch D-Mark-Zeiten, jetzt, wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es wird vom Staat unterstützt und grundlegend einfach die ganz andere Einstellung. Ja. Ein Kind muss gesund aufwachsen.
Haben Sie da mal mitgegessen? Hat das auch geschmeckt?
Ja, natürlich habe ich da mit Begeisterung.
Also das heißt, Lehrkräfte haben dort auch mitgegessen?
Und der Lehrer sitzt mit am Tisch und die Kinder servieren. Also das sind Tische, an denen haben 10 oder Kinder so Platz. Und dann geht ein Schüler, der bindet sich eine Schürze um, der kriegt einen Mundschutz und reicht also das Essen vor. Also gleichzeitig wird servieren gelernt, benehmen am Tisch. Und es ist überhaupt keine Frage, was da gibt und was man da zu essen hat. Wie vorhin auch jetzt ich von einer Vorrednerin schön gehört habe, es wird halt gegessen und nicht darüber herumgemäkelt, ob das nun schmeckt oder nicht, sondern es ist einfach eine gesunde Nahrungseinnahme.
Na, vielleicht auch, weil man sich darauf verlassen kann, dass da offenbar auf gesundes Essen geachtet wird. Frau Raps,
also wenn es eine Diätköchin, wenn ich als Lehrer arbeite, dann bin ich ja gefälligst auf dem neuesten Stand der Pädagogik.
Also und haben wir jetzt auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung leider aus dem Ausland gehört. Dankeschön dafür, für diese Erfahrung. Erfahrungen, die hier in unserem Land mit Kita- und Schulessen gesammelt werden. Die sammeln wir hier in unserer Sendung im Deutschlandfunk Kultur. Wir hatten in der letzten Stunde Erfahrungen unterschiedlichster Art und ich wollte jetzt auch nochmal sagen, also ich würde ja keiner Schule, keinem Schulträger, keinem Kita-Träger unterstellen, nicht auch gesundes, verträgliches und ansprechendes, schönes Essen servieren zu wollen. Frau Arends-Azevedo, woran scheitert es denn immer? Wie immer häufiger oder häufig, sagen wir so. Häufig, oft ja nicht.
Ja, also die Schulträger und die Kommunen sind natürlich unterschiedlich aufgestellt. Das heißt, sie haben unterschiedliche Finanzmittel einerseits und andererseits natürlich auch unterschiedliche Personen, die das Feld beackern müssen beziehungsweise bespielen müssen. Und es ist schon deutlich zu merken, dass es hier erhebliche Unterschiede gibt in der Republik. Das heißt, es gibt also zum Teil Verbünde, wo man geschaut hat, dass man möglichst viel an Gemeinschaftsverpflegung zusammenlegt. So ein schönes Beispiel ist eben Göttingen, wo sowohl Kitas als auch Schule, als aber auch Betriebskantinen in Rathäusern etc. mit beliefert werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben zum Teil sehr kleine Schulträger, die nur ein oder zwei Schulen im Zuständigkeitsbereich haben und wo man sehen kann, dass das dann eine Aufgabe ist, die mitgemacht werden muss und die natürlich dann auch nicht so professionell ablaufen kann, wie das vielleicht in großen Verbünden der Fall ist. Mhm. Darüber hinaus ist auch bei uns in Deutschland halt die Situation, dass wir relativ spät angefangen haben mit Ganztagskindertagesstätten und mit Ganztagsschulen. Und es ist dann notwendig, dass man halt im Bestand baut, also nicht von vornherein eben entsprechende Mensen oder Küchen oder was auch immer vorrätig hat. Und auch das macht die Sache außerordentlich schwierig. Da braucht es eben Sachverstand, da muss man sich drauf einstellen. Und wir stellen selbst fest, dass im Bereich der Schule, also die Ganztagsschule, die ja eine Rhythmisierung des Unterrichts erwartet, noch längst nicht so eingespielt ist, wie das zum Beispiel in anderen Ländern der Fall ist, wo eben sehr viel länger schon die Ganztagsangebote vorherrschen.
Also ist es auf jeden Fall wichtig, dieses Thema immer wieder zum Thema zu machen, um es eben bei Schulneubauten beispielsweise auch mit auf den Plan zu heben. Jemand, der sich scheinbar da so sehr auch engagiert, ist einer unserer Hörer, Ralf Pflock ist jetzt nämlich am Telefon. Herr Pflock.
Hallo, guten Morgen.
Sie füllen quasi eine Lücke bei Schulen, die eben keine Räumlichkeiten zum Selberkochen mehr haben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber vor allem geht es uns darum, dass der Ansatzpunkt ist, dass man ja weiß, dass Convenience-Produkte und die wunderbaren Pausensnacks, dass die Haupternährungsquelle der Kinder sind inzwischen.
Haben wir hier auch immer wieder gehört, genau.
Und wir fahren mit einem umgebauten Bauwagen, fahren wir zu Schulen und Kindertagesstätten, um hier mit den Kindern zu kochen. Das heißt, die schnibbeln und die rühren und brutzeln und hinterher essen sie zusammen. Und wir machen das nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern unsere Köchin, die versuchen, die Kinder zu begeistern. Und wenn man einmal erlebt hat, dass die Kinder nach erfolgreicher Tat, mit welcher Begeisterung die dann teilweise zu ihren Lehrenden rennen und die dann probieren lassen, dann wissen wir, dass wir einen Samen gelegt haben und die Kinder ein bisschen mehr über gesunde Ernährung wissen. Also das Wort gesund kommt überhaupt nicht vor. Und dann wissen wir, dass die Kinder ein bisschen mehr wissen und auch ihre Eltern dann nerven, dass man mal wieder kocht gemeinsam.
Wo machen Sie das?
Ja, wir kriegen Rückmeldungen und die Eltern, die gutieren das auch. Die Schulen und die Kindertagesstätten gutieren.
Sind immer einmalige Aktionen oder sind Sie für länger an einer Schule?
Wir sind für länger an Schulen und Kindertagesstätten, also mindestens eine Woche. Teilweise schleusen die Schulen ganze Jahrgänge dann durch, also zweite oder dritte Klassen. Also wir kochen mit Kindern von 4 bis 11 Jahren. Und es sind einmalige Geschichten. Das heißt, wir müssen bei dieser einmaligen Kochveranstaltung müssen wir die Kinder so begeistern, dass sie, wissen, wie gut das Essen, gesundes Essen tatsächlich schmecken kann und dass
Wenn jetzt ein Lehrer, eine Lehrerin Interesse hat, an wen wendet er sich? Wie nennen Sie sich? Wer sind
Sie? Wir haben eine Website und
wie heißt die?
Die heißt www.slowmobil-frankfurt.de und da gibt es bei der Rubrik Buchung gibt es einen Kalender und dann kann man sehen.
Da werden die Leute sich jetzt schon durchfinden. Ich wollte nur, dass jemand, der jetzt vielleicht Interesse hat, auch ihren Namen erfahren hat. Herr Flock, Dankeschön für den Tipp und vor allem dafür, dass es ja offenbar dann immer doch auch wieder Menschen gibt, die sich eben da engagieren. Danke, Herr Flock, für den Anruf.
Ich danke Ihnen.
Jetzt ist Holger Piel am Telefon. Herr Piel, Sie haben eine Frage zum Thema.
Einen schönen guten Morgen, hallo. Ich hätte folgende Frage und zwar, warum führen wir nicht schon ganz früh wirklich Hauswirtschaftsunterricht ein? Weil es war bei meiner Schule so, da gab es den erst ab der 7. Klasse im Wahlpflichtbereich und dann leider auch nur in Halbjahresblöcken jede Woche einmal. Muss das nicht schon viel, viel früher kommen, um überhaupt den Kindern zu zeigen, wie koche ich mir selber was und dass es halt nicht nur den Convenience-Bereich gibt. Wir haben dann da unter anderem auch mal selbstgemachte Pizza gemacht, wir haben Schnitzel selber gemacht, wir haben Gratins selber gemacht, wir haben quasi komplett mal gezeigt bekommen, wie man sich selber ein Essen herstellt.
Frau Ahrens-Azevedo, das ist eine gute Frage. Wie ist da Ihre Erfahrung eigentlich? Hauswirtschaftsunterricht, gibt es den, ehrlich gesagt, gibt es den überhaupt noch?
Doch, es gibt ihn noch, aber in der Tat ist er längst nicht mehr so häufig, wie das früher mal der Fall war. Auf der anderen Seite, wenn man die Bildungspläne sich anschaut der unterschiedlichen Bundesländer und dann guckt, sowohl für den frühkindlichen Bereich, also für die Kita, als eben auch für die Schule, gibt es eine Menge von Möglichkeiten und unterschiedlichen Unterrichtsfächern, in denen man so etwas unterbringen kann. Das Problem ist eher, was wir festgestellt haben, auch in den verschiedenen Untersuchungen, dass man vor Ort häufig keine Schulküche vorfindet und das macht die Sache dann schwieriger. Es gibt da zwar auch entsprechende Module, mit denen man so ein bisschen im Klassenraum etwas zaubern kann, aber das ist natürlich längst nicht so schön, als wenn man richtige Schulküchen hat, wo man dann tatsächlich den Mädchen und Jungs auch beibringen kann, wie man ein gutes Essen herstellt und zwar mit relativ wenig Mitteln. Also das ist immer eine spannende Sache und ich finde die Verknüpfung von Ernährungsbildung auf der einen Seite und einer entsprechenden guten, ausgewogenen, gesundheitsfördernden Schulverpflegung außerordentlich wichtig.
Herr Piel, danke schön, dass Sie den Hauswirtschaftsunterricht nochmal ins Spiel gebracht haben. Hat er Ihnen eigentlich Spaß gemacht?
Auf jeden Fall. Ich bin ja selber ein jünger Mann jetzt und ich hatte immer schon Freude daran, selber zu kochen und so weiter. Also das war mit eines meiner Lieblingsfächer.
Also gut, auch als mal allen, die vielleicht Lehrpläne aufstellen oder mal wieder eine AG anbieten wollen, sei das ans Herz gelegt. Herr Piel, dankeschön für den Anruf. Und jetzt haben wir da nochmal wieder einen Schüler, glaube ich, Konstantin, 10 Jahre alt. Hast du Hauswirtschaftsunterricht in der Schule?
Nein. Aber ich würde mir sowas auch wünschen, damit wir mal wissen, was wir alles essen und wie viele Kalorien wir so zu uns nehmen.
Boah, also, toll.
Das würde dich interessieren, ja? Naja.
Ja.
Und wie wirst du ernährt in der Schule? Gibt es bei euch Schulessen?
Ja, aber das kommt halt von so einem Caterer, Sodexo, und es schmeckt nicht wirklich gut.
Warum schmeckt es nicht?
Wie bitte?
Warum schmeckt dir das nicht? Was schmeckt dir da nicht?
Die Soßen schmecken zum Beispiel nicht, weil da immer ganz komische Sachen dazukommen.
Was meinst du damit?
Also zum Beispiel, dass es Pfannkuchen mit Möhrensuppe gibt.
Pfannkuchen mit Möhrensuppe?
Ja.
Und das fandst du eine komische Zusammenstellung?
Ja.
Hast du es denn probiert?
Nee, dann habe ich an dem Tag lieber gar nicht bestellt.
Vielleicht ist das ein Fehler, oder? Dass man mal was probieren muss, was einem auf den ersten Blick komisch vorkommt.
Also meine Mitschüler haben es gegessen, aber die fanden das auch nicht so lecker. Also
dann fühltest du dich da dann bestätigt. Kannst du denn irgendjemanden oder redet ihr manchmal übers Essen? Also jetzt nicht nur unter Freunden und Freundinnen, sondern auch mal in der Klasse, wenn es euch nicht schmeckt, dass dem Caterer vielleicht mal ein Hinweis gegeben wird?
Nein, eher nicht.
Würdest du dir das wünschen, dass ihr da mal nachgefragt werdet?
Ja, also ich fände das gut, wenn wir mal eine eigene Wunschliste hätten, was wir so gerne als essen wollen. Also was wir wollen.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, Frau Ahrens, also wie du, dass wenn Schüler so, sich so beschweren und das tatsächlich dann auch mal einen Caterer dringt, dass die da was ändern können? Oder war das auch
ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein wesentliches Element, um Qualität zu sichern, dass ich die Schüler befrage in den jeweiligen Schulen. Und die Erfahrung, die wir mit Schülerbefragungen gemacht haben, die sind einfach prima, weil Schüler sehr genau und auf den Punkt bringen, was verbessert werden könnte und da auch sehr realistisch sind. Und insofern werbe ich auch immer dafür, sich die Wünsche der Schüler anzuhören. Und ich würde jetzt mal so ganz locker sagen, bei einem Caterer wie Sodexo, der müsste das auch schaffen, das entsprechend umzusetzen.
Also scheint das ein bekannter Caterer zu sein. Konstantin, du bist jetzt aufgerufen, dass du mal eine Liste zusammenstellst und dich mit anderen zusammenschließt und das an den Caterer einfach mal gibst am Mittags, wenn die das Mittagessen ausgeben.
Ja.
Vielleicht könnt ihr da ja mal eine AG draus machen.
Ja, stimmt.
Ne? So, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und heute Mittag gibt es dann Essen zu Hause, nehme ich mal an.
Ja.
Was gibt's da denn?
Wahrscheinlich Spaghetti Bolognese.
Ja, dann also guten Appetit und einen Salat dazu, sagen wir aus dem Studio.
Ja.
Gut, also Konstantin, mach's gut. Ein schönes Wochenende dir noch. Zusammen mit Ulrika Ahrens-Azevedo und Anja Schermer geht's hier ums Essen in Kita und Schule. Wir haben jetzt einige Schüler gehört, die sich beschwert haben, wahrscheinlich auch zu Recht beschwert haben. Und wir haben sie jetzt so ein bisschen ermutigt, da mal selber was in die Hand zu nehmen. Frau Schermer, das ist Ihnen ein großes Anliegen auch.
Also generell ist uns ein großes Anliegen, dass wenn im Bereich der Ernährung in Einrichtungen etwas schiefläuft, dann auch sozusagen proaktiv das Gespräch zu suchen, sei es dann mit der Kita-Leitung, mit den Eltern und mit den Kindern. Und man dann auch sozusagen neben dem sich beschweren auch überlegen kann und gemeinsam nach Wegen suchen sollte, was denn für Veränderungen möglich sind. Also dann auch, wie eben auch schon Frau Ahrens-Azevedo gesagt hat, dann auch gemeinsam das Gespräch mit den Caterern zu suchen, wenn man dann von einem Caterer beliefert wird, weil auch die sind sozusagen in den Möglichkeiten, die sie haben, auch bereit zu schauen, wie können sie denn, sind sie auch im Interesse, wollen die den Kindern möglichst gutes Essen in ihren Rahmenbedingungen zukommen lassen. Und auch die haben ein offenes Ohr und auch Feedback-Kanäle, bei denen sie dankbar sind, wenn man die auch sozusagen mal mithören und
also
sprechen
sich doch
lässt.
Trauen, das Thema öfter Definitiv, mal auf die Tagesordnung ja. zu bringen. Sieglinde ja. Wöhr, unsere Hörerin ist in der Nähe von Heilbronn, ist am Telefon. Frau Wöhr, schönen guten Tag.
Guten Tag. Folgendes, ich möchte was Positives berichten.
Das hören wir sehr gerne.
Ja, mein Enkelsohn, 10 Jahre, kam dieses Jahr im Sommer aufs Gymnasium. Und jetzt war er in den Herbstferien bei mir und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich wohlfühlt, zumal er ohne seine Freunde in das Gymnasium wechseln musste und sie also wieder neue Freunde suchen musste. Und dann das Erste, was kam, hat gesagt, ein so tolles Essen. Der war sowas von begeistert von dem Essen. Und dann hat er mir das erklärt. Dass die Gemüse, die werden aus dem Hofladen geholt. Das von dem ganz tollen Metzger, das Fleisch. Also der war voll des Lobes. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist für den Jungen eine zusätzliche Motivation.
Ach, das ist interessant, was Sie ansprechen, dass tatsächlich, wir reden jetzt immer nur über das Essen, weil damit es gesund ist, damit bestimmte Nährstoffe in den Körper kommen und so weiter und so fort. Aber dieses Gemeinschaftserlebnis und diese Motivation, die Essen sein kann, so haben Sie das wahrgenommen bei Ihrem Enkel, ne?
Absolut. Also auch, weil er ist so ein bisschen naturverbundener Junge, kleiner Junge und ihn hat es, also dass es vom Hofladen kommt und das hat ihn so begeistert und ich habe es wirklich wie eine Motivation empfunden.
Das ist ein
auch die Mutter war sehr begeistert.
Anna, da sind wir froh, dass wir auch von dieser Erfahrung mal gehört haben. Dankeschön, Frau Wöhr, für den Anruf.
Das Gymnasium ist übrigens in Ettlingen.
Damit jetzt die Anmeldungen da hochgehen.
Naja, wenn andere das auch als Werbung begreifen würden, dann hätte das vielleicht auch einen anderen Stellenwert. Also die Idee ist gar nicht schlecht.
Frau Wöhr, ich glaube, Ihnen wird gar nicht unterstellt, für das Gymnasium Werbung zu machen, sondern dass man als Schule tatsächlich die Ernährung der Kinder und das Ganze drumherum auch als einen Punkt sieht, mit dem man für sich werben kann. Also das ist etwas sehr Positives.
Ja, oder
so habe ich es jetzt nicht gemeint, sondern ich wollte nur sagen, weil ich ja aus dem Raum Heilbronn anrufe.
Genau. Dankeschön, Frau Wöhr.
Ja, bitte sehr. Tschüss.
Es waren auf jeden Fall sehr gute Gedanken dabei. Sie meinen auch, dass es unterschätzt wird, Frau Schermer?
Nein, ich wollte eigentlich ergänzen, dass es ja dann auch in dem Fall so scheint, dass die Kinder auch wissen, woher das Essen kommt und damit einbezogen worden sind. Das heißt, dass es sehr transparent gemacht wird und dass ein Gesprächsthema ist und dass das nicht sozusagen hinter verschlossenen Türen stattfindet und das Essen dann irgendwann fertig bei den Kindern landet. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, sozusagen auch die Geschichte hinter dem Essen, woher kommt unser Essen das mit einzubeziehen und auch den Kindern transparent zu machen, dann kann auch nochmal ganz viel gewonnen werden, auch für eine Einrichtung und auch für das gemeinsame Essen dann. Und generell natürlich zu schauen, wenn das Thema, wenn es dann auch funktioniert, gemeinsam schön zu essen, das hörte sich ja auch so an, dass das nochmal einen großen Mehrwert für eine Einrichtung und das sozusagen Wohlfühlen der Kinder dort.
Ich begrüße jetzt am Telefon Sabine Janella. Schönen guten Tag, Frau Janella.
Guten Tag.
Sie rufen als Lehrerin an, glaube ich.
Wie bitte?
Sie rufen als Lehrerin an.
Ja, genau. Ich bin Lehrerin in Berlin an der Sekundarschule und das schon viele, viele Jahre. Und ich habe das schöne Fach Arbeitslehre studiert. Arbeitslehre wird heute in den Sekundarschulen unter dem Fachbegriff Wirtschaft, Arbeit, Technik unterrichtet. Und jeder Schüler in der Sekundarschule hat mindestens ein halbes Jahr Erfahrungen in der Küche gesammelt. Und wir machen da theoretischen als auch praktischen Unterricht. Wir probieren da die Theorie mit der Praxis zu verbinden, denn das Lernen geht auch durch den Magen. Und es ist ein sehr beliebtes Unterrichtsfach unter den Schülern. Das wollte ich so als Information mit reingeben in die sehr interessante Sendung.
Das freut uns.
Ich hätte auch gerne noch einen weiteren Aspekt reingegeben.
Bitte?
Aus meiner Erfahrung, dass wir sehr, sehr viele Kulturen in der Schule haben, bin ich der Meinung, dass eigentlich viel zu wenig Wert darauf gelegt wird, welchen Stellenwert die gemeinsame Pausengestaltung auch für die interkulturelle Erziehung hat. Wenn wir das schaffen würden, dass die Schüler gemeinsam in einer angenehmen Essensatmosphäre zusammensitzen, egal welcher Herkunft, egal welchen Glaubens, egal welcher Schwerpunkte auch zu Hause gelegt werden in koscheres Essen, in ohne Schweinefleisch, in den Fischtag bei den Christen oder also wenn all die verschiedenen Kulturen in der Mensa zusammenkämen, würden wir vielleicht auch ein bisschen mehr von anderen Kulturen erfahren und ich glaube, dass dem viel zu wenig Bedeutung beigemessen wird, welche Integrationsarbeit fast nebenbei da laufen kann, ohne das große Wort Integration beziehungsweise vegetarisch oder verschiedene Ernährungsrichtungen theoretisch zu behandeln und da theoretisch zu berücksichtigen. Das ist mir eigentlich ein ganz großes Anliegen und ich bin auch der Meinung, dass es kostenfrei sein müsste. Es kann nicht sein, dass der eine 1 Euro zahlt, weil er einen Bildungspass hat und der andere zahlt 3 oder 4 Euro. In dem Moment, wo Ernährung ein Erziehungsziel ist, muss es genauso behandelt werden.
Aber da sprechen Sie was Interessantes an, nämlich Ernährung als Erziehungsziel, Frau Janella. Vielen Dank, weil das können wir gleich auch, glaube ich, fortführen.
Ich fand den Aspekt sehr schön, was Sie erzählt haben, was sozusagen den integrativen Charakter oder das Potenzial von gemeinsam Kochen und Essen angeht, was aus unserer Stiftungsarbeit auch, jetzt aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, ein sehr schöner Ansatz ist, sich insgesamt auszutauschen, voneinander zu lernen, in nochmal einer ganz anderen Art und Weise, wie man sich begegnen kann, sei es beim Essen oder beim gemeinsamen Kochen. Da auch Sprachbarrieren überwunden oder auch sozusagen weiterentwickelt werden können oder sich in der Sprache weiterzuentwickeln. Das ist sozusagen auch in Einklang mit, was Frau Ahrens Acevedo gesagt hat, inwieweit kann man denn eigentlich das Thema Ernährung auch fächerübergreifend in der Schule einsetzen zu unterschiedlichsten Schwerpunkten. Da kann ich nur bestärken über die Möglichkeiten, das Potenzial des Kochens und gemeinsam Essen in dem Bereich noch weiter nachzudenken und das in die Arbeit, in die pädagogische Arbeit mit einzubeziehen.
Frau Janella, Sie haben also einen interessanten Aspekt geliefert. Dankeschön dafür.
Gerne.
Wir haben eine Eine entsprechende E-Mail, Frau Vianella, Sie wollten jetzt gerade noch was sagen. Habe ich Sie jetzt abgewürgt?
Nee, alles
okay,
gut.
Dann haben wir uns hiermit verabschiedet. Ja. Ich wollte noch eine Hörerin, eine Mail, die ganz gut in das Thema passt. Beatrice Vinci schreibt, also um solche Begegnungen zu schaffen, braucht man natürlich ein bisschen Zeit. Also das Thema Zeit wollte sie ansprechen. Ihre Kinder müssen in 20 Minuten große Pause sich dann noch in der Mensa anstellen, hastig runterschlingen und schnell den nächsten Raum für den Unterricht erreichen. Das ist natürlich ein Dilemma, die Mittagspause zu verlängern, und dadurch wird vielleicht der Unterrichtstag auch verlängert. Also sie sieht das Dilemma, aber weist trotzdem darauf hin. Aber wenn es um Erziehung zur Ernährung geht, sollen Schülerinnen und Schüler auch lernen, dass man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen muss. Ein Thema haben wir jetzt vielleicht zu wenig angesprochen, jedenfalls was unsere Hörerin Claire Wiechau meint. Frau Wiechau, schönen guten Tag. Ihnen fehlt ein Aspekt ein bisschen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Es ist der Aspekt der Finanzierung. Ich erziehe leider meine beiden Kinder seit kurzem alleine. Mein Sohn ist knapp 11 Jahre alt, meine Tochter 3. Und ich arbeite zu einer 50%-Stelle in einer therapeutischen Einrichtung, die unter anderem auch von einem Caterer beliefert wird. Meine Kinder essen aufgrund meines Schichtdienstes zu 2/3 in der Schule und in der Kita. Es ist für uns, also ich wohne im Saarland, mitnichten so, dass der Essensbeitrag subventioniert wird. Ich bekomme da auch keinen Zusatz oder Unterstützung von Jugendamt oder sonstiger Stelle. Da bin ich ganz knapp mit 20-30 € über dem Satz. Ich zahle für angeliefertes, leider wenig kreatives und gesundes Essen monatlich ungefähr 120-150 €, je nach meinen Diensten. Ja, und mit Betreuungskosten macht das eine Mehrbelastung von knapp 500 € für mich. Was dazu führte, dass ich jetzt auch Heimarbeit, dass ich noch ein bisschen näher ein kleines Gewerbe noch zusätzlich betreibe an den Tagen, wo ich dienstfrei habe. Wir haben einen Nutzgarten und die Kinder bekommen das auch vorgelebt. Ich kenne das von meiner Familie auch so. Wir haben Gemüse im Garten. Die Kinder essen, jeder hat höchstens ein oder zwei Sachen, die er absolut gar nicht mag. Also die essen wirklich alles. Und da ist es halt besonders bitter, dass wenn man das zu Hause so lebt, dass man das leider so jetzt... dass man das nehmen muss, was einem angeboten wird.
Und es dann auch noch teuer bezahlen muss.
Genau, das ist zu einem Preis, wo ich darüber sehr traurig bin.
Frage ist es ja nicht, die Anmerkung eigentlich nochmal ganz gerne an Sie weitergeben. Diese Kosten entstehen, sind realistisch, oder?
Also die sind auf jeden Fall realistisch, und die Elternbeiträge, wie gesagt, spiegeln ja nur einen Teil der realen Kosten wider und sind ohne dies politisch gedeckelt. Also insofern ist das schwierig, also es sei denn, man würde wirklich fordern, dass das Essen kostenfrei ist. Im Bereich der Kita wird es im Moment in den Bundesländern diskutiert. In Hamburg ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sehen kann, dass die Verpflegung, also das Mittagessen in der Kita kostenfrei ist für die Eltern. Das ist ein Weg, den auch andere Bundesländer versuchen zu gehen, und sicherlich mal eine Möglichkeit. Wenn man die Schule dann noch mit dazu nimmt, wir haben das mal so hochgerechnet für das ganze Bundesgebiet, dann sind das natürlich Kosten, wenn man die alle finanzieren würde über die Steuern, die im mehrere Milliarden ausmachen pro Jahr. Und das ist im Moment also politisch offensichtlich überhaupt nicht durchsetzbar und auch nicht angesagt. Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, das haben Sie aber schon angesprochen, über das Paket Bildung und Teilhabe einen Zuschuss zu bekommen. Wenn Sie da jetzt knapp drüber liegen, dann ist das in der Tat schwierig. Aber ich denke auch andererseits ganz schwierig oder wenig realistisch, wenn man jetzt fordern würde, dass die Preise, die im Moment die Elternzahlen noch geringer sein müssten. Es gibt einzelne Länder und auch einzelne Kommunen, die gesagt haben, wir finanzieren weiter mit. Also wir gehen tatsächlich in die direkte Subvention auch dieser Elternbeiträge mit rein. Ich hatte Berlin als Beispiel genannt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das hilft Ihnen im Moment nicht. Und gerade deswegen muss man sicherlich fordern, dass, wenn man schon so viel Geld aufbringen muss, dass dieses Essen dann auch qualitativ hochwertig ist und natürlich gesundheitsfördernd.
Frau Wiechau, ich hoffe, dass es zumindest, also Sie ist so annehmen, eine Lösung finden wir natürlich hier nicht, aber es einfach dargestellt zu haben.
brauchen wir nicht finden, aber ich danke Ihnen und ja, das liegt wie immer in so vielen Bereichen der Diskussion an der Politik und vielleicht hört irgendjemand zu und möchte sich darüber auch.
Genau, weil das ist jetzt ordentlich adressiert. Dankeschön, Frau Wiechau. Ich begrüße am Telefon Petra Fleischhauer. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen aus Siegen.
Guten Morgen.
Ich hatte vor Ihrer Sendung gerade einen anderen Bericht gehört über die Steuerverschwendungen.
Sind wir weiter beim Geld.
Da wirklich am Kopf, ne? Wie viel Geld also wirklich dafür eine Fontäne in einem Kreisel.
Aber darüber wollen wir uns jetzt gar nicht aufregen, sondern vielleicht doch wieder aufs Essen gucken.
Ich hatte schon Ihrer Kollegin am Telefon gesagt, ich kann sozusagen drei Generationen umspannen. Mhm. Ich selbst hatte Hauswirtschaftsunterricht in meiner Schulzeit. Meine Tochter war in einer Waldorfschule, die haben sehr viel Wert gelegt auf gutes Essen und woher kommt unser Essen und so weiter. Und ich habe bis zu diesem Sommer in einer Förderschule gearbeitet und bin jetzt in Pension. Und wir haben mit den Schülern, also mit geistiger Behinderung, regelmäßig Kochunterricht gemacht. Mhm. Und ich habe schon das so formuliert, es war immer ein sinnliches Erlebnis und ganz vielfältig, wie auch vorhin eine Hörerin schon sagte, es hat Kulturen umfasst, Kinder verschiedener Herkunft, verschiedenen sozialen Status und so weiter. Und es hat einfach immer Spaß gemacht. Und die Schüler haben stets gesagt, das Selbstgemachte ist doch am besten. Und es war also eine Freude zu sehen, wie man mit wenigen Mitteln frisches essen kann, auf was man verzichten kann, was man vielleicht sonst so verpackt mitbringt. Wir haben immer Wert drauf gelegt, gemeinsam zu frühstücken. Und dann haben die Kinder sehr akribisch drauf geguckt, was jeder so in seiner Brotbox hatte, ob frischen Paprikastreifen oder Möhrchen oder irgendein, ja.
Also da ist es dann auch wie oder so, sich, ne, gegenseitig Beispiel geben, wenn man das überhaupt mal zum Thema macht, ne?
Absolut. Und das also möchte ich nochmal sagen, bei Schülern mit geistiger Behinderung, das war also wirklich enorm und also inspirierend einfach auch.
Also scheinbar, Sie können das bestätigen.
Es ist ja dann auch eine sehr schöne Alltagskompetenz, die man dann auf die Art und Weise nochmal erlernen und weiter fördern kann und das sozusagen nicht nur in Förderschulen, sondern generell eine wichtige Kompetenz ist, mit der wir Kinder ausstatten sollten.
Absolut, ja, genau. Und man braucht natürlich auch ein paar äußere Rahmenbedingungen. Wir hatten eine gute Schulküche. Wir hatten also für zwei Klassen, konnten sich eine Küchenzeile noch zusätzlich teilen. Also solche Dinge braucht man schon, damit es also realitätsnäher wird, ne? Damit man wirklich auch das Gefühl hat, aha, das kann ich jetzt übertragen, das kenne ich von zu Hause, diese Gerätschaften oder dies und jenes, ne?
Also man muss es als Schule eben auch wollen. Frau Fleischhauer, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, gerne. Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende Ihnen auch. Jetzt haben wir Martina Horn am Telefon. Frau Horn. Sie haben auch viel Erfahrung mit Kochen und Jugendlichen.
Ja, ich kann einen kurzen Erfahrungsbericht von einer Initiative, die wir durch den Jugendclub Notbremse hier am Randgebiet im Woltersdorf
von Berlin
durchgeführt haben. Und zwar haben wir Kochpokus für Kinder angeboten, so Altersbereich 9 bis 10 Jahre. Wir hatten einen sehr hohen Zuspruch und ich muss ja noch mal dazu sagen, dass ein sehr hoher Anteil an Jungen auch da war, die da Interesse hatten. Und wir haben das in verschiedenen Bereichen angeboten. Also wir hatten natürlich gute Bedingungen. Wir hatten eine Schulküche. Die Schule hatte selber Unterricht dort angeboten, im Unterrichtszeit. Und wir haben aber das als Nachmittagsangebot. Und dort hatten wir eben das so gestaltet, dass auch die Großeltern dazu eingeladen waren.
Ach, dann auch generationenübergreifend.
Mhm. Ja, das, um auch das in die Familie zu bringen. Und wir hatten auch einen Opa, der jede Veranstaltung da war. Und ansonsten haben wir auch versucht, ein bisschen Internationalität reinzubringen, indem wir hatten einmal eine rumänische Mutter, die gekocht hat. Wir hatten einmal afrikanische Vati da, der da gekocht hat.
Sagen Sie, wie neugierig und aufgeschlossen waren die Kinder?
Die Kinder waren begeistert. Also die sind alle eigentlich immer gekommen. Es fehlte ganz selten mal einer von denen, die dann da waren. Und wir haben dann auch eine Abschlussveranstaltung gemacht und dort eben auch einen schönen gedeckten Tisch mit Serviettengestaltung und alles, um den Kindern das auch als ein kleines Fest, wenn was sie selbst gekocht dann ihren Eltern angeboten haben.
Haben Sie das Gefühl, dass das tatsächlich eben ja jetzt über das Essen, was dort verspeist worden ist, in die Familien getragen werden konnte? Haben Sie da irgendwie Rückmeldung bekommen, dass zu Hause ja, kochen wir jetzt auch öfter oder so?
Rückmeldungen sind nicht so, dass da mangelt es dran, dass man da weiterhin Kontakt hat. Die Kinder gehen dann nachher auf anderen Schulen und da hat man leider nicht. Wir haben ihnen aber mit auf den Weg ein Kochbuch gegeben, wo über alles, was wir gekocht haben, auch festgehalten wurde.
Frau Horn, das ist eine super Erfahrung, die Sie uns hier geschildert haben.
Leider ist sie nur begrenzte Zeit gewesen. Dann ging leider in der Schule auch eine Umgestaltung.
Und da wurde dann die Küche abgeschafft?
Wie bitte?
Und da wurde dann die Küche abgeschafft?
Nee, die Küche ist noch vorhanden, aber wir konnten das nicht mehr weiter anbieten.
Ja, das ist jetzt natürlich wieder der...
Ja, es ist leider, aber die Küche existiert weiter und es wird auch unterrichtsmäßig noch weiter genutzt.
Also vielleicht sollte man dafür plädieren, diese Erfahrung doch nochmal irgendwie breit zu streuen, um sie wieder aufleben zu lassen.
Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass die Kinder selber, also wir haben nicht ständig vom gesunden Essen, sondern einfach Erlebnis. Wir haben auch einmal Kochen mit Oma, Opa gemacht, da mit alten Geräten und so. Und das fanden sie immer so eine kleine Einführung auch. Das fanden sie alles interessant. Man sollte vielleicht nicht zu viel über gesundes Essen reden, sondern einfach über das gemeinsame Machen, wie schon hier an anderen Beispielen ja zu hören waren.
Sehr gut, sehr guter Hinweis, Frau Horn. Dankeschön.
Bitte schön, wiederhören.
Kam jetzt auch öfter, ne? Auch von Ihnen, Frau Schermal. Genau, nicht immer den Zeigefinger heben.
Ja, das auch. Ich finde es auch sehr schön, dass das hier auch nochmal unterstrichen wird, dass Kinder große Motivation haben, in sozusagen solchen Klassen oder AGs teilzunehmen. Also das hören wir auch von ganz vielen Einrichtungen oder auch Pädagogen, die solche Angebote machen, dass da auch Wartelisten in vielen Schulen oder Kindergärten sind, um sozusagen daran teilzunehmen. Das heißt, die Motivation und genau, was auch die Hörerin erzählt hatte, dass genauso Jungen und Mädchen an solchen Angeboten teilnehmen, das können wir eigentlich auch nur bestätigen, dass das wirklich so toll wahrgenommen wird und es auch sehr viele engagierte Ideen und Ansätze gibt.
Sie hören hier Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Heute Thema Essen in Kita und Schule. Und wer könnte darüber besser sprechen als Schüler und Schülerinnen? Jetzt habe ich nämlich eine am Telefon. Anna, schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Du bist 14 Jahre alt und wohnst bei Plauen und isst auch in der Schule?
Ja, ich esse da auch mit seit der 5. Klasse.
Und wie schmeckt es dir?
Also an sich, die Gerichte sind ja nichts, sind eigentlich meistens ganz gut.
Was gibt's
von
denn?
Von der Idee her.
Was gibt's denn?
Meistens mangelt es dann an der Umsetzung.
Was ist denn die Idee?
Das kommt auch halt aufs Essen an. Es gibt sehr vielfältig, finde ich auch. Es gibt auch manchmal einen Burgertag oder Pizzatag. Und Nudeln gibt es meistens auch. Es gibt es halt nur bei zum Beispiel auch Sachen wie Nudeln und Reis. Das ist, wenn man gerade welche von oben oder so erwischt, dass die meistens nur noch welche harten und gummiartigen drin sind, was einem das Essen dann ziemlich verekelt.
Aha, oh, nee, das klingt nicht gut. Sag mal, bekommt ihr das auf dem Teller serviert oder könnt ihr euch das selber aus Schalen nehmen? Wie ist das? Wie ist euer Essen geregelt?
Also erstmal können wir im Internet vorbestellen. Auswahl haben wir theoretisch aus zwischen 5 Gerichten. Teil davon werden immer auf Tellern reserviert, das andere ist immer so eine Lunchbox oder Salat. Dann gibt es Menü A, Menü B und Pasta.
Also eigentlich schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass viele Kinder, Jugendliche essen gehen sollten, weil nämlich die Auswahl da ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, tun das eben nicht so viele bei dir.
Nein. Also in der 5. sind das meistens dann noch relativ viele, die da mitessen, weil es ein gutes Angebot ist und meistens, glaube ich, pro Gericht 2 Euro kostet. Aber mit der Zeit werden es immer weniger. Also inzwischen sind wir, also mich einbeschlossen, sind noch zu dritt. Ich, meine Schwester und mein Banknachbar. Und das ist dann mehr sind es dann nicht. Und mit der Zeit werden es halt immer weniger.
Ja, und wovon ernähren sich die anderen?
Also die nehmen entweder etwas aus der Schule mit von ihren Eltern, nehmen die da mit von zu Hause und essen das dann. Oder sie brauchen einfach keinen Mittag. Oder sie gehen zu einem kleinen Kioskstand, zu so einem Auto, was sie da immer haben, und kaufen sich dort eine Wurst oder einen Donut oder sowas halt.
Ist aber auch nicht viel abwechslungsreicher da, ne? Da hast du eigentlich mehr Auswahl.
Ja, nur das ist richtige Mittag. In der Schule halt, wie gesagt, auch nicht immer gut schmeckt. Mhm. Und man sollte am besten halt die Küche kennen, um zu wissen, was man da aussuchen kann und was, wovon man lieber Abstand halten sollte. So nehme ich am meisten keinen Reis in der Schule, weil das ist eine wirkliche Falle, wenn man da immer ständig irgendwelche harten Stücke drauf beißt. Das ist nicht schön.
Dann müsstet ihr euch, glaube ich, auch mal beschweren, oder?
Das Problem ist nur wieder, wo soll ich mich beschweren? Ich kenne die Essensfrauen, das sind so drei. Eine wechselt immer mal. Die sind relativ nett, aber die haben leider kaum Kontakt zu denen, die über ihnen stehen.
Ja, dann glaube ich,
die
muss
geben
man
nur das Essen.
Anna, danke, dass du dieses Problem nochmal aufgeworfen hast. Ich glaube, Frau Schermer, die ganz einfach über die Lehrkräfte, die
über
Schulleitung.
Die Lehrkräfte und die Schulleitung dann, ja.
Also Anna, das geben wir dir mit. Geh nochmal an deine Lehrer oder deine Eltern wenden sich an die Schulleitung. Ja.
Mir ist vor allem in der 6. Klasse, jetzt bin ich in der 8., da ist mir aufgefallen, dass viel Essen weggehauen wird. Also man kann es in solche Eimer tun, wenn man es nicht mehr will. Und es war da massenweise, also mindestens 3 Eimer, die weggetan wurden und mehrere solche Schachteln noch ungeöffnet. Ich hatte das an unserer Schülersprecherin gesagt. Die hat es dann auch an dem großen Schülerrat weitergegeben. Und bisher ist es, glaube ich, auch weniger geworden.
Das ist ein sehr guter Hinweis, den du jetzt nochmal gegeben hast. Dankeschön, Anna. Das würde ich noch gerne ein bisschen hier ausweiten, das Thema Nachhaltigkeit und Wegschmeißen. Anna, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Danke, ich Ihnen auch.
Also was sehr Wichtiges angesprochen, Frau Arendt-Azevedo, das Wegschmeißen von dem Essen, dass da so viele Portionen dann in den Mülleimer landen, oder?
Ja, das müsste eigentlich ein Warnzeichen sein für jeden Essensanbieter. Wenn da so viel tatsächlich in den Abfall wandert, dann heißt das, es ist aus welchen Gründen auch immer nicht gemocht, nicht akzeptiert etc. Also normalerweise würde man dann erwarten, dass man seine Pläne umstellt und andere Rezepturen liefert etc., weil das ist auch nicht wirtschaftlich. Also wenn da viel in der Tonne landet, mal ganz abgesehen davon, dass es ethisch ein Riesenproblem ist, so etwas zu tun. Dass die Schüler vielleicht dazu neigen, das eher zu machen, das hat dann schon auch etwas mit der Wertschätzung von Lebensmitteln zu tun. Aber wie gesagt, das A und O ist, Dinge anzubieten, die von den Schülern auch gegessen werden und mit Lust gegessen werden. Ja. Und insofern, denke ich, kann man da eine ganze Menge machen und sollte auch eine Menge machen im ureigensten Interesse.
Apropos mit dem Wertschätzen, weil vorhin vom kostenfreien Essen die Rede war. Es wird ja immer wieder das Argument angeführt, was nichts kostet, wird nicht wertgeschätzt. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass man das so pauschal überhaupt nicht sagen kann. Mhm. Es gibt dafür gewisse Ansätze. Wir haben ja in anderen Ländern, gerade in Finnland oder in Schweden, das System, das dort eben steuerfinanziert das Essen ist. Das heißt also, für die Eltern keine Beiträge bezahlt werden müssen. Und dort kommt immer wieder mal auch von denen, die dort die Verpflegung letztendlich zubereiten, dass es mit der Wertschätzung ein Problem ist. Auf der anderen Seite wird gerade in den beiden Ländern versucht, das eben durch die Ernährungsbildung und durch die Diskussion halt innerhalb der Klassen aufzufangen und es gelingt im Regelfall sehr, sehr gut. Also es ist wirklich eher eine Frage, wie führt man Kinder ran? Welche Bedeutung haben Lebensmittel? Und wenn ich weiß, welche Bedeutung die haben und wenn ich weiß, wie die angebaut werden oder eben auch im Tierbereich etc. produziert werden, dann muss man ganz klar und deutlich sagen, dann verhalten sich Kinder auch anders, wenn es ihnen schmeckt.
Die Erfahrung haben Sie auch gemacht, Frau Schirr.
Die haben wir auch gemacht, weil wir bieten auch mit unserer Stiftung an, Bauernhoffahrten mit Kindern und Klassen durchzuführen, dass sie wirklich sehen, woher kommen die Lebensmittel und wie viel Arbeit steckt dahinter, mal eine Kartoffel selber auszubuddeln. Und das ist definitiv ein Ansatz, der sich dann da also auszahlt an der Stelle.
Eine Hörerin möchte ich jetzt ganz zum Schluss und leider nur noch kurz noch mit rannehmen. Manja Finnberg, Frau Finnberg, Sie haben nämlich auch eine ganz spezielle Erfahrung in Sachen Kinder und Küche.
Ja, guten Tag, in die Runde. Ich rufe aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf in Berlin an, wo mein Sohn in eine Kita geht, kleine Weltentdecker, die ein ganz tolles Projekt macht. Und zwar wird dort die Erziehung zur Partizipation, also die Einübung von demokratischen Grundtechniken mit dem Thema Essen verknüpft. Mhm. Kinder wählen einen Gruppensprecher und können 1 bis 2 Mal im Monat über ein Lieblingsessen oder ein Wunschessen abstimmen. Und diese Gruppensprecher gehen dann ins Kinderparlament der Kita und stimmen da dann gemeinsam ab, welches Essen für die ganze Kita an diesem einen Tag in der Woche gekocht wird. Und der Koch kommt dann auch ins Kinderparlament und empfängt sozusagen die Weisung des Publikums und der Empfänger des Essens. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Möglichkeit, den Kindern also auf eine ganz spielerische und einfache Art beizubringen. Ihr habt Verantwortung auch für das, was ihr esst, und wir geben euch diese Verantwortung auch. Und die Kinder sind jedes Mal begeistert, wenn dann ihr Essen an der Tafel steht und der Tag kommt, wo ihr Essen dann da ist. Da ist natürlich dann viel Eierkuchen und Nudelgerichte dabei, aber sie lernen eben auch, dass es eine Gemüsekomponente geben muss. Und es ist ganz erstaunlich, wie sie sich dann auch einigen untereinander.
Das ist eine sehr schöne Erfahrung, die Sie beigesteuert haben, Frau Finnberg, die nämlich auch eins zeigt, glaube ich, dass man darauf hören sollte, was die Kinder sagen, oder? Wird das eigentlich gemacht genügend?
Ist das eine Frage an mich jetzt?
Nee, an Sie. Bei Ihnen bedanke ich mich für die Anregung. Und jetzt
ich würde noch eine Sache gerne sagen wollen.
Ja, wenn Sie sich kurz fassen, weil die Sendung läuft ab.
Ja. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass die Kita eine Küche hat. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Da sind wir wieder bei dem
neue Bauten. Genau.
Da nochmal ein großes Ausrufezeichen dahinter. Dankeschön. Auf jeden Fall nochmal ganz kurz diese Beachtung von den Kinderwünschen. Frau Ahrens-Azevedo, man muss auf die Differenziertheit hören, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das Beste, was man machen kann. Das war wirklich ein tolles Beispiel, das zu tun. Und man kann auch immer nur wieder appellieren, in dieser Art und Weise vorzugehen, weil es ist nicht nur die Verantwortung, die darüber vermittelt wird, sondern es ist eben auch eine Motivation. Und wenn man selbst mal sagen kann, das und das Essen würde ich gerne haben, dann ist die Akzeptanz eben auch eine ganz, ganz andere und von daher in jeder Hinsicht zu begrüßen. Es hängt so ein bisschen an der Philosophie eben des jeweiligen Kita-Trägers. Aber ich stelle fest, dass gerade im Kita-Bereich da sich sehr viel in den letzten Jahren getan hat und sehr, sehr gute Profile schon geschaffen worden sind.
Und Frau Schermer, es ist auch nicht so, dass die Kinder sich eben immer nur Eis wünschen, oder?
Nein, also die haben auch sozusagen sehr differenzierten Wünsche und können auch dann sehr gut unterscheiden, was sozusagen sich ein anderes Kind gewünscht hat und jetzt ist nochmal ein anderes Gericht.
Und dann essen sie das, was das andere Kind sich gewünscht hat, eben auch.
Auch aus Wertschätzung, weil sie auch wollen, dass sozusagen ihr Essen gern angenommen oder zumindest probiert wird, das können dann auch Kinder miteinander teilen.
Und wir haben eben ja mit Erstaunen gehört, dass eben auch akzeptiert wird, dass die Gemüsekomponente dabei ist, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ja. Ich glaube, das würde ich als Resümee hier ziehen. Der erhobene Zeigefinger hilft gar nicht, sondern es muss schmecken und Lust machen. Dazu muss es Räume geben, dazu muss es Zeit geben. Und dazu muss es aber auch Geld geben. Frau Ulrike Ahrens-Azevedo, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, war unser Gast. Anja Schermer, Geschäftsführerin der Sarah Wiener Stiftung, unser Gast. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für die Teilnahme. Ich danke ganz herzlich unseren Hörerinnen und Hörern, denn eins hat sich ja gezeigt, in vielen Altersgruppen ist das Essen ein ganz großes Thema, über das wir immer wieder reden müssen, weil es verletzlich auch nicht nur gesund sein soll, sondern auch Spaß machen soll. Ich bin Katrin Heise und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, schönes Wochenende hier.